Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zum Match of the Week. Diesmal geht es zurück zu WWE Unforgiven 2008 und dem Scramble-Match um die WWE Championship zwischen Triple H, The Brian Kendrick, Jeff Hardy, MVP und Shelton Benjamin. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Christian Dörre. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
So, mal etwas ungewöhnliches Match und deswegen ungewöhnlich, weil Scramble-Matches nur bei diesem Event stattgefunden haben. Und uns hat ja ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, der hat damals geschrieben, Mensch, wisst ihr noch, Brian Kendrick war auch nur einmal Champion? War er nicht. Aber das hat uns zumindest auf dieses Match aufmerksam gemacht, Chris. Und diese Scramble-Regel von damals, ich fand die damals eigentlich ziemlich cool. Kannst du dir erklären, warum man die nicht benutzt hat? Weiterhin irgendwo?
Nee, ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. So. ich weiß nämlich, dass ich die Scramble-Matches beide oder auch das ganze Konzept, dass ich das sehr mochte damals. Und für damalige Verhältnisse, da war man halt auch nicht so geil bestückt im Roster immer. Das merkt man ja auch hier, das ist so ein bisschen Midcard-Extravaganza und Triple H.
Ja, das stimmt.
Aber das ist eigentlich ein ganz nettes Konzept. Es waren kurzweilige Matches. Und ich würde mir das auch gerne nochmal angucken.
Ich kann mir das gerade heutzutage total gut vorstellen,
ja,
wie du
eben
ja so viele gerade spektakuläre Midcarder auch hast, die du da irgendwie gut einsetzen kannst. Hier war es ja genauso. Du hast gerade gesagt, beide. Es gab aber drei Matches natürlich, Scramble-Matches hier an dem Abend. Es gab ja, der Opener war ja das ECW-Scramble-Match.
Oh, es gab ja noch die ECW.
Genau. Die gab es damals noch, muss man sagen. Und dann gab es hier die um die WWE Championship und dann im Main Event gab es die um die World Heavyweight Championship. Und die hat ja der Chris Jericho natürlich gewonnen, der sich auch noch da in das Match reingeschlichen hat. Aber ansonsten war das auch eh eine interessante Card. Wir hatten auch noch ein unsanctioned Match zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho. Das war herausragend, das war so der Showstealer. Aber so insgesamt ist das, wie ich finde, wenn man sich so die Card anschaut, schon so ein Ding, das kann man sich auch heute noch gut angucken, oder?
Ja, fand ich eben auch damals wie heute. Das war ein nicht unbedingt herausragender, aber ein guter Event, den man sich wirklich so locker wegschauen konnte.
Und das kann man nicht über alle Events von WWE sagen, wenn man so ein paar Jahre zurückgeht.
Nee, gerade 2008, 2009 rum, da waren schon so ein paar echte Stinker dabei.
Ja, also ich mochte das hier eben auch. Und im Main Event war es, glaube ich, so, das war da nicht CM Punk, der irgendwie antreten sollte und der wurde dann angegriffen und dann hat sich Jericho da mit reingemogelt und hat dann quasi nach dieser Niederlage gegen Michaels noch am selben Abend quasi sich den Champion-Titel wieder geholt. So war es doch, oder?
Genau. Punk hatte den World Heavyweight-Titel durch den Money in the Bank Cash-In.
Genau.
Und ich glaube, er hatte keine richtige Verteidigung von diesem Titel vor Unforgiven. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und er wurde dann Backstage von Randy Orton und ich glaube es noch seinen Legacy-Boys da zusammengeschlagen. Und man brauchte einen Ersatz für ihn. Weil er konnte nach so einem Punt-Kick natürlich nicht antreten. Chris Jericho, der nach dem Match gegen Shawn Michaels halb tot war, konnte aber natürlich antreten. Und er kam dann hinterher raus und er hat eigentlich nichts gemacht. Er lag die ganze Zeit tot außerhalb und ist dann irgendwann reingekommen für den Pin und hat den Titel abgestaubt. Was aber zu einem sehr, sehr geilen Title Run von Jericho geführt hat.
Der Best in the World Title Run war das ja quasi damals, oder?
Genau.
Wie heißt das nochmal ausgedrückt?
The Best in the World at What I Do.
Genau, so war es, ja.
Ja, mit Anzug und allem. Das war sehr schön. Und die Fehde mit Shawn Michaels ging dann ja auch noch weiter und endete in diesem grandiosen Ladder-Match dann bei No Mercy.
Ja.
Das war schon ziemlich geil.
Ja. Da hat man damals noch viel aus den Möglichkeiten gemacht, die gegeben waren. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn wir jetzt hier auf das Match zu sprechen kommen. Also grundsätzlich, alle drei Matches kann man sich hervorragend anschauen. Ich persönlich finde, dass das Match, was wir uns jetzt hier ausgesucht haben, das ist schon das Beste aus der Runde irgendwo. Klar, der Main Event hat irgendwie so ein bisschen natürlich eine größere Story mit der Jericho-Geschichte dahinter. Aber hier ist so von der Action und vom Flow und auch von den Überraschungen, die wir hier haben, fand ich das ganz witzig, muss ich sagen. Und das war so mein persönlicher Favorit. Aber ich konnte mich tatsächlich an die Scramble-Matches erinnert. Und ich weiß nicht, vielleicht hat einen das so gestört oder vielleicht hat irgendwie die Booker das damals gestört, dass man quasi so, ja, so Champions hat, die doch keine Champions sind. Das ist ja so ein bisschen verwirrend hier, weil man ja quasi innerhalb dieses Zeitlimits, was hier geherrscht hat, wir erklären gleich noch ein bisschen die Regeln von dem Kampf, aber weil man ja quasi Champion ist, aber dann doch gar nicht Champion ist, oder?
Also ganz ehrlich, verwirrend ist es halt nur, wenn man ein bisschen doof ist. denn ja, es ist ja gesagt, wer einen Pin anbringt, ja, innerhalb des Zeitlimits, ja, und danach erfolgt keiner, der ist dann, also, ja, der ist für die Zeit dann eben provisorischer Champion quasi. Und wenn nach diesem Pin kein weiterer erfolgt und die Zeit ist abgelaufen, dann ist er der Champion, ja. Es ist halt, ja, doof zu erklären, aber eigentlich vollkommen schlüssig so. Ja. Du kürst ja nicht 85 Champions in einem Match.
Genau.
Das ist ja klar.
Im Endeffekt erst dann, wenn die Glocke am Ende ertönt, der dann den letzten Pin vorher gelandet hat, der ist quasi der Champion. Und alles, was dazwischen passiert, ist quasi, hätte es Champion werden können, aber ist es halt dann doch nicht geworden, so mehr oder weniger. Und hier war es dann in dem Fall eben so, wir hatten dann, 5 Teilnehmer, die wir im Match gehabt haben und logischerweise 2 starten. Alle 5 Minuten kommt ein neuer Mann in den Ring, sodass wir erst ein normales One-on-One haben, dann haben wir 3-Way, dann 4-Way und dann quasi ein 5-Way. Wir haben ein Zeitlimit von 20 Minuten, was die ganze Sache auch irgendwie sehr berechenbar macht auf eine gewisse Art und Weise. Und ich mochte vor allem die Dynamik, die hier hervorgeherrscht hat, weil man eben, wie ich gerade schon angesprochen habe, immer wieder diese Wechsel gehabt hat. Am Anfang erstmal so ein One-on-One, da hat man dann eben Jeff Hardy und Shelton Benjamin hier in dem Fall, die sich dann ja wirklich auch ein schönes, schnelles Match geliefert haben. Auch ein Shelton Benjamin, muss ich hier gerade mal hervorheben, da habe ich nur dran gedacht, Mensch, der wäre eigentlich ein guter Kandidat mal für die Helden aus der zweiten Reihe, weil niemals irgendwie Heavyweight oder WWE-Champion und trotzdem irgendwie jemand, den man mochte und den man immer gern gesehen hat. Wie war es bei dir?
Ja, genau das. Das war halt so das Workhorse. Er war so ein bisschen, noch bevor Kofi Kingston da war, hatte er so ein bisschen die Rolle, die Kofi halt lange Jahre in der Midcard auch hatte. Er war halt immer da, um gute Matches zu zeigen, um andere gut aussehen zu lassen, um spektakuläre Aktionen zu zeigen. Aber bei Shelton ist es halt nie so gekommen, dass sich da irgendwas wirklich richtig weiterentwickelt hat. Er ist irgendwie immer in diesem Midcard-Sumpf geblieben, was so ein bisschen schade war. Ich mochte ihn gerade als Goldstandard echt gerne. Aber man muss halt auch dazu sagen, er hat halt gar kein Micwork irgendwie. Er hat in seinem Gimmick im Ring hat er schon eine gewisse Ausstrahlung, weil er halt auch echt ein guter Wrestler ist. Aber ja, wenn der ein Mikro in der Hand hat, schwierig.
Das hat man ja hier schon gesehen. Es gab ja im Vorfeld so eine kleine Vignette irgendwie mit ihm. Und da hat man dann eben schon gemerkt, da hat er sich so ein paar Sätze zurechtgelegt. Aber es wirkte dann doch irgendwie sehr bemüht, sagen wir es einfach mal
ja,
so.
Ja, 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 das wirkt bei ihm immer so ein bisschen wie beim Eurocatch so 2007 oder 2006 rum, wenn sie versucht haben, coole Backstage-Promos aufzunehmen.
Ja.
Nichts für ungut.
Nee, aber so war es dann eben echt. Aber trotzdem, diese Goldstandard-Zeit, die ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, das war auch so charaktermäßig so die beste Phase, die einen Shelton Benjamin gehabt hat. Ich mochte auch ihn im Team Angle natürlich irgendwo, aber da hat er natürlich abseits des Rings relativ wenig Zeit gehabt, um irgendwie zu glänzen. Aber ein guter Athlet, ein guter Wrestler, da wollen wir gar nichts drüber sagen. Und auch das hat man hier auch gesehen. Gegen den Jeff Hardy, der ja hier wirklich auf der absoluten Welle geschwommen ist. Das hat man auch gemerkt, wie over der gewesen ist, oder?
Ja, ja, absolut. Die Crowd war vollkommen hinter Jeff, obwohl ich es halt immer. Ich persönlich bin ja kein Jeff Hardy-Fan. Ich kann das halt nicht so ganz verstehen, weil es halt auch immer so ein Standardprogramm ist. Das war auch bei dem Match wieder so. Also, dass er sich da irgendwie mit irgendwelchen Aktionen oder was auch immer hervorgehoben hat von den anderen Mitkadern,
Aber er bringt halt schon eben eine gewisse Ausstrahlung mit. Also ich finde, er hat natürlich dann schon so ein gewisses Attitude und eine gewisse Superstar-Look. Irgendwas ist da. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich mochte Jeff Hardy immer. Ich habe auch von Anfang an gesagt, das wird ein großer, ist er letztlich dann auch geworden. Ich mochte den immer.
Ist er?
Natürlich, er war ein mehrfacher World Champion, einer der bekanntesten Namen im
Ja, aber ganz ehrlich, seine Runs, und
Die Fehde mit Punk war schon geil.
Aber an wem lag das auch hauptsächlich?
An beiden.
Und richtig festsetzen mal oben konnte sich ein Jeff Hardy nie.
Nee, weil er Probleme gehabt hat.
Ja, die persönlichen Probleme. Der arme Kerl, immer rückfällig, ja. Irgendwann ist halt auch mal gut.
Ja, natürlich, ja? Das hat man ja auch gemerkt. Aber hier zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall
Der war scheiße over. Ja, daran gibt's nichts zu rütteln. Aber er ist halt trotzdem nie mehr als ein glorifizierter Mitkader gewesen. Er hat sich halt bunt angemalt und ist von Sachen runtergesprungen.
Ja, würdest du auch machen, wenn du es könntest?
Ich bin doch Superhuman auf Twitter. Komm, meine Videos sehen.
Oh, das wäre witzig. Headlock Superhuman. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall hier diese Anfangsphase. Ich finde, die beiden haben hier gut zusammengearbeitet. Nichts super Spektakuläres. Das Einzige, was mir hier im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ein Shelton Benjamin einfach mal eben so eine Buckelbomb auspackt, oder?
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
What the hell? Also einfach so als Übergangsaktion.
Das sah super aus. Wie er halt da rausgeschlüpft ist und ihn einfach sofort im Ansatz hochhebt und weghaut. Das
ja.
Schön. Ja, aber Benjamin ist halt auch ein durchtrainierter Typ. Zumindest damals noch gewesen.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, jetzt hier noch nichts super Spektakuläres, beiden mit ein paar Haltegriffen, ein paar Supplessen. Also man hat gesehen, dass hier noch so ein bisschen abgewartet wird, bis dann der dritte Mann reinkommt. Und das ist dann The Brian Kendrick, begleitet von Ezekiel Jackson gewesen. Und, also ich war nie ein großer Freund von Ezekiel Jackson, auch wenn ich finde, dass der irgendwie einen coolen Look hat. Gerade auch in diesem Hemd, mit der weißen Hose und weißen Hemd, wie er da ankam. Irgendwie hat der was, aber er ist natürlich im Ring absolute Grütze gewesen, muss man sagen.
Ja, das war auch hinterher bei Lucha Underground, war auch nicht so viel besser, ne?
Wie ist er denn da? Dieser Big Sieg hieß er damals, oder?
Ja, irgendwie so, ne?
Ich meine ja, er war ja auch nochmal. Ich meine, ist er nicht der letzte ECW-Champion?
Ja, ne? Den wollten sie damals pushen. Sie hatten ja damals eigentlich vor, die Shawn Michaels Diesel-Storyline zu fahren mit Brian Kendrick und Ezekiel Jackson.
Tja.
Und dann irgendwann haben sie gedacht so, ah, nee, doch nicht. oder Kendrick hatte einen zu viel gekifft oder was auch immer. Was ein bisschen schade war. Ich mochte The Brian Kendrick unglaublich gern damals.
Ich auch. Ich war auch damals der Meinung, dass man mit dem richtig was hätte anfangen können. Und das war eigentlich hier sein Höhepunkt, muss man sagen. Also auch dieser einen Moment, den er hier eben gehabt hat, das war sein Höhepunkt, dass er hier auch in so einem großen Match mal stehen durfte. Ich finde, der hat auch Charisma, der bringt das, was er im Ring hat, bringt da irgendwo mit, was man braucht. Ich fand es hier halt so geil, dass er wirklich nur so ein paar Aktionen gezeigt hat. Er kam ja wirklich rein, es gab dann irgendwie Flying Forearm und wo er dann den guten Jeff Hardy attackiert hat. Jeff Hardy weicht dann aus und verpasst ihm diesen LA-Hoop, den man eh schon so super selten sieht. Und dann gleich der Pinfall. So nach kürzester Zeit kassiert hier Brian Kendrick als erstes den Pinfall. Wie fandest du diesen Alley-Oop?
Nett, ja.
Den sieht man so selten, finde ich.
Das stimmt, ja.
Fand ich witzig.
Ja, ist es auch. Aber noch viel witziger fand ich dann, dass Brian Kendrick dann übergangsweise tatsächlich ja in Anführungszeichen Champion war.
Das stimmt.
Dann mit dem Slice Bread Number 2.
Ja.
Und da habe ich mich, das weiß ich noch damals, habe ich das mit einem Kumpel bei dem zu Hause geguckt und ich habe mich unglaublich gefreut, weil ich dachte so, boah, cool, selbst wenn er nicht als Champion da rausgeht, der wird jetzt richtig gepusht. Der hatte jetzt Vertrauen endlich mal Backstage, guter Worker und sowas. Ja. Dann hinterher kam Triple H.
Das stimmt.
Er hatte seine Schaufel schon dabei, als er zum Ring marschierte. Und man wusste direkt, für wen die bestimmt war.
Das ist ja wirklich krass. Du hast ja wirklich hier diesen Moment. Also, ich habe auch damals gedacht: Mein Gott, kriegen wir jetzt hier so den absoluten Underdog-Champion? Weil so Brian Kendrick hat ja hier niemand auf dem Schirm gehabt. Also, selbst ein MVP war ja damals in der Hierarchie deutlich höher, als er das gewesen wäre.
Ja, aber das wäre so geil gewesen, einfach. Brian Kendrick mit Ezekiel Jackson als Bodyguard führt SmackDown. Ja. Hätte ich mir angeguckt.
Was ist eigentlich deine Meinung zu MVP? Ich weiß, dass sehr viele unserer Hörer den sehr mögen und gemocht haben.
Ich mag MVP auch. Ich feiere den jetzt aber nicht so hart, glaube ich, wie andere. Ich fand ihn anfangs, als er in die WWE kam, sehr, sehr schwach im Ring. Mhm. Also Ausstrahlung hatte der immer. Der hat hinterher sehr davon profitiert. Also, er hat ja erst direkt große Programme gekriegt mit Kane und der Undertaker noch dabei, wo Mr. Kennedy dann noch mit rumgesprungen ist und all sowas. Und das war irgendwie zu früh. Man hat immer gemerkt, er ist sehr limitiert. Was ihm unglaublich geholfen hatte, war damals das Programm mit Matt Hardy.
Ja.
Die haben auch super viel Spaß gemacht als Tag-Team. Und als Fädengegner war wirklich cool. Und er hat sich verbessert. Er war nie ein überragender Wrestler, aber er war immer sehr solide. Und man konnte ihn sich angucken, weil er sehr viel auch über seine Persönlichkeit einfach geregelt hat. Wo er dann kaputt gemacht wurde, war halt einfach dieser Face-Turn, wo sie ihn alles haben verlieren lassen und das Publikum sollte Mitleid kriegen.
Ja.
Das passte überhaupt nicht zu dem Charakter und damit ist er ja auch immer weiter irgendwie dann versumpft, was ein bisschen schade war.
Das stimmt, das stimmt. Aber hier im Match auf jeden Fall auch eine durchaus dominante Vorführung teilweise. Ne? Also gerade mit diesem Mafia-Kick, den er mal wieder ausgepackt hat und auch anderen Aktionen. Also er hat ja auch schon eine gewisse Präsenz in den Ring gebracht, auch wenn er eigentlich gar keine große Rolle gespielt hat. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also er war der Einzige, der neben dem Shelton Benjamin hier nicht noch die Titel geholt hat. Er war jetzt auch nicht so dominant, sondern hat vor allem auch noch einen Pinfall hinterher gefressen. Aber vor allem muss man eben sagen, dass ein Triple H ja hier wirklich in den Ring gekommen ist. Du hast es gerade schon gesagt, er hat die Schaufel schon dabei gehabt und innerhalb von kürzester Zeit einfach ja den guten Brian Kendrick hier weggesteckt hat, oder?
Ja, ja. Also gut, dass er ein Pedigree frisst und gepinnt wird, sei's drum, ja. Aber zwei hätten es halt nicht sein müssen. Da waren halt auch noch genug andere Leute da. Das war halt wirklich so, Triple H hat wirklich die Schaufel dabei und das Grab für Brian Kendrick ist schon ausgehoben.
Ja.
Was ich aber sehr mochte, dass sie dann halt auch wirklich drauf Bezug genommen haben und das geworkt haben, dass dann ja eben bei dem letzten Mann, der zum Ring kommt, was eben Triple H war, eben diese letzten 5 Minuten anbrechen. Ja. Dann ist das Match vorbei und dementsprechend hat Triple H und alle anderen haben das verkauft, dass sie sich halt verdammt nochmal beeilen mussten, um ihren Pinfall durchzukriegen.
Ja.
Und Triple H kam ja direkt rein und hat richtig üble Clotheslines da verpasst, die echt gut aussahen. Ja. Ich mag Aggro Triple H, wenn er irgendwie in Rumble oder sowas reinkommt. Das macht immer Spaß.
Ja, weil er da mal und schnell ist.
Ja, richtig, genau, weil es nicht in Zeitlupe funktioniert da. und das war schon cool. Wie er halt so ein bisschen Verzweiflung auch bei ihm dabei war, dass er unbedingt seinen Titel behalten musste innerhalb dieser 5 Minuten. Und dann war da noch dieser verdammte Jeff Hardy, der auch immer noch gepinnt hat.
Ja.
Ich mochte diese Story ganz gerne. Und die haben sie ja auch hinterher weitergeführt mit Jeff Hardy, der nie so ganz an den Triple H rankommt. Aber die immer wieder, dass die immer wieder ihre Wege kreuzen. Das war auch hinterher in der Elimination Chamber war das, glaube ich, dann. Oder war das vorher? Die Chamber, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wo Jeff Hardy halt auch aus dem Pedigree ausgekickt ist.
Ja.
Da ging die Crowd auch richtig ab. Aber letztendlich hat er ja bei Triple H immer den Kürzeren gezogen dann. Aber das war eine nette Story, die sich da auch entwickelt hat und wie sie sich immer irgendwie überbieten wollten. Triple H pinnt Kendrick, dann ist Jeff Hardy wieder zur Stelle. Dann hat, glaube ich, Triple H wieder Kendrick gepinnt nach dem Pedigree.
Zwischendurch hat nochmal Jeff Hardy MVP nach dem Twist of Fate gepinnt.
Genau, genau. Und dann hat er ja wieder Brian Kendrick ein Pedigree verpasst und ihn gepinnt, ruht sich aus und im Hintergrund springt Jeff Hardy auf. Shelton Benjamin war es.
Nee, es war schon wieder Brian Kendrick.
War es wieder Brian
Kendrick? Es war wieder Brian Kendrick. Brian Kendrick ist in diesem Match 4-mal gepinnt worden. Er war kurz, hat er den Gürtel theoretisch gehabt, aber er ist 4-mal gepinnt worden.
Ja. Ja, die Schaufel war besonders groß.
Und 2-mal MVP, also
ja. Und dann hatte Jeff Hardy ja wieder dann, in Anführungszeichen, den Gürtel. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Das war echt cool gemacht. Das Einzige, was mir nicht gefiel bei dem Match, war das Finish.
Okay, warum?
Weil Jeff Hardy ziemlich dumm aussah.
Ja.
Also, gut, vielleicht lag es auch an den persönlichen Problemen, die er sich wieder eingeworfen hatte.
Alter!
Ja, es gibt ja genug Videos, wo er Einsätze verpasst, ne? Triple H macht den Pedigree, pinnt. Diesmal war es MVP, ne?
Diesmal war es, der letzte Pinfall war gegen MVP, ja.
Ja, genau. Pinnt den. Jeff Hardy sieht das und anstatt einfach das Cover abzubrechen, legt er sich auf Shelton Benjamin.
in Zeitlupe.
So ein bisschen 50-50 nach der Swanton. Nach der Swanton muss man pinnen, so wie man so schön sagt. Da vielleicht gehofft, dass der Ringrichter dann doch eher zu ihm springt
als ja, Triple H. Ja, natürlich. Während der schon im Pinzählen ist von Triple H. Also bitte.
Ja. Nein, natürlich. Das Ende war natürlich ein bisschen doof. Das war ein bisschen mistimed irgendwo. Aber ich weiß nicht. Es hat ja trotzdem irgendwie so diese. Also das Ende war doof, aber so, das hat jetzt das Match für mich nicht kaputt gemacht, sagen wir es mal so.
Nee, absolut nicht. Denn Jeff Hardy hat es nicht gewonnen. Da war ich sehr froh damals.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich fand das in erster Linie, fand ich die letzten 5 Minuten echt gut, weil du wirklich dieses Ping-Pong hin und her gehabt hast zwischen Triple H und Jeff Hardy. Und du den Eindruck gehabt hast, eigentlich kann jeder von beiden gewinnen. Und dadurch, dass Brian Kendrick vorher auch schon den Titel mal geholt hat, oder den Pin voll geholt hat, hat man sogar das Gefühl, vielleicht ist ja auch noch ein Upset möglich. Also man hat es hier sehr geschickt gemacht, innerhalb dieser 20 Minuten so eine Unberechenbarkeit dieser Stipulation sehr gut zu betonen. Und deswegen mag ich das, auch wenn es jetzt kein, es ist jetzt kein 5-Star-Match und es ist auch kein All-Time-Classic, aber ich würde das trotzdem so ein bisschen in die Kategorie so der Hidden-Halbedelsteine irgendwie packen.
Ja, durchaus. Also ist kein Match, was man gesehen haben muss unbedingt. Aber wenn man es schaut, macht das Wrestling eigentlich nur besser, weil es einfach eine coole Idee ist, gut durchgeführt. Es war kein Leerlauf halt da drin.
Genau.
Immer Action, spaßig, die Leute im Ring haben gut harmoniert, auch wenn das Finish nicht so gut getimed war. Aber ja, das macht halt 20 Minuten durchgängig Spaß eigentlich. Und ja, ich hätte dieses Konzept wirklich gerne heute noch mal. Denn es gibt genug geile Mid-Kader, Upper-Kader oder auch Main-Eventer. Obwohl man natürlich drüber streiten kann, wie viele Main-Eventer WWE wirklich ihrer Meinung nach hat oder haben möchte. Aber das könnte echt geile Matches geben.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist ein interessantes Konzept. Und deswegen ist dieser Event ja auch so Kuriosum, weil der ja so massiv auf diesem Scramble-Konzept gefußt ist. Und dann gab es das danach nie wieder, obwohl es jetzt kein totaler Clusterfuck gewesen ist, wie beispielsweise Taboo Tuesday oder sowas.
Ja, absolut, aber ich erinnere mich noch daran, dass das damals viele Scheiße fanden. Da war die Internet-Wrestling-Bubble, da waren super viele, die sich darüber beschwert haben, was das für ein Rotz gewesen wäre.
Ja, gut.
Was ich damals schon nicht verstehen konnte.
Ja, gut, die Internet-Wrestling-Bubble.
Und ich glaube auch viele Amis fanden das nicht gut, vielleicht weil sie es nicht verstanden hatten. Da ist halt ein Match, da kann man nicht zwischendurch mal aufstehen und 3 Hotdogs und einen Eimer Cola kaufen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Bisschen eigentlich komisch. Lustige Idee. Also da gibt's wirklich beschissenere Matches, die immer noch durchgeführt werden.
Ja, das finde ich eben auch. Und auch hier, ich finde, man hat es auch in allen Matches irgendwo geschafft, eine Geschichte zu erzählen. Man hatte in jedem Scramble-Match irgendwie die Storyline gehabt, die wichtig gewesen ist. Im Opener war es irgendwie Matt Hardy, hier war es dann eben dieses ja, Hin und Her zwischen Jeff Hardy und Triple H und dann eben auch noch Brian Kendrick dazwischen. Im Main Event hast du Jericho gehabt und dann eben auch die großen Namen noch, die noch da eben dabei gewesen sind, Batista und Konsorten. Ich kann mich da nicht beschweren. Ich fand das eine coole Idee und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn wir das hier und da noch mal häufiger gesehen hätten. Aber sei es drum.
Du könntest das ja auch bei einer Series oder so bringen als Titelmatch.
Ja, klar. Theoretisch könnte man das, aber wer weiß, warum man es nicht macht. Ich fand es unterhaltsam und deswegen ein kleines. Also von mir bekommt es auf jeden Fall mal eine Anschauempfehlung. Es sind 20 Minuten, das tut nicht weh und es ist was anderes. Deswegen bekommt es von mir eine Anschauempfehlung. Von dir auch oder nicht?
Ja. Nee, natürlich bekommt es eine Empfehlung. Gutes, unterhaltsames, flottes Match. Hast eigentlich alles gesagt. Muss man sich nicht anschauen, aber kann man durchaus mal tun, denn das ist keine vergeudete Zeit.
Ja, sehe ich auch so. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Ausgabe des Match of the Week. Eine Runde Unforgiven 2008 und das Scramble Match. Warum auch nicht? Kann man so machen. Und ich sage Dankeschön, Chris, dass du hier mit mir dieses Match durchgesprochen hast.
Immer gerne.
Und dann hören wir uns einfach hier zur nächsten Ausgabe hier bei Patreon und Steady wieder. Ich sage Dankeschön fürs Unterstützen, Dankeschön fürs Zuhören und schaut euch den Kampf mal an, es macht Spaß. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.
Ciao.